NDR Info. Themenabend.
Hello, it's me, Andreas Kuhnt. Welcome, schön, dass Sie dabei sind. Wir blicken heute über den Atlantik und fragen: Halbzeit in den USA, was bedeuten die Wahlergebnisse für Amerika und für die Welt? Gab es bei den Midterms eine Bestätigung oder eher einen Denkzettel für Donald Trump? Nach einer Expertenrunde hier im Forum bis 21 Uhr ist in der Redezeit, so ab 21.05 Uhr, dann jede Menge Raum für Ihre Fragen, für Ihre Meinungen, für Ihre Beobachtungen. Sie können wie immer aber schon jetzt anrufen über die kostenfreie Service-Telefonnummer und das ist die 08000 44 1777. Der Themenabend heute zum Thema Halbzeit in den USA. Was bedeuten die Ergebnisse der Midterms? Ist das eine Bestätigung oder eine Bremse für Trumps Politik? Das waren ja schon spannende Tage für die USA und irgendwie eigentlich auch für die ganze Welt. Denn in den Vereinigten Staaten standen diese Midterms an. Das sind irgendwie so Zwischenwahlen für den Kongress, also für Senat und Repräsentantenhaus. Und da gibt es nach der ungeschriebenen Regel eigentlich immer eine Klatsche für die Partei des jeweiligen US-Präsidenten. Viele blickten also gespannt nach Washington, zumal sich Donald Trump ungewöhnlich intensiv für einen US-Präsidenten in diesem Umfeld engagiert hat. Rausgekommen scheint jetzt ein sowohl als auch zwischen Denkzettel und Bestätigung. Es gibt eigentlich eine neue Mehrheit für die Demokraten im Repräsentantenhaus. Der Senat bleibt verstärkt in der Hand der Trump-Republikaner. Halbzeit in den USA. Was bedeuten die Ergebnisse für Amerika und für die Welt? Das wollen wir diskutieren heute am Themenabend. Jetzt erstmal mit unseren Expertinnen und Experten. Wobei, Expertinnen haben wir leider keine gefunden. Aber dann ab 21.05 Uhr auch mit Ihnen in der Redezeit. Martin Ganselmeier ist ARD-Auslandskorrespondent für uns in Washington. Schönen guten Abend, Herr Ganselmeier.
Schönen guten Abend, Herr Kuhn.
Nun wurde ja heute schon viel reingedeutet hier aus europäischer Sicht, aus deutscher Sicht. Wie haben denn die Amerikaner auf dieses Wahlergebnis reagiert?
Ja, es ist so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Die Demokraten haben nicht so wirklich gejubelt. Natürlich haben sie sich gefreut. Das ist ein Meilenstein, dass nach 8 Jahren das Repräsentantenhaus wieder eine demokratische Mehrheit bekommt. Ein wichtiger Schritt. Aber insgesamt hatten die Demokraten vielleicht sich doch mehr erhofft. Denn im Senat haben sie natürlich einige Senatorensitze verloren. Die Republikaner haben dort ihre Mehrheit ausbauen können. Und auch bei den Gouverneurswahlen, wenn man da mal in die Bundesstaaten schaut, hatten sich die Demokraten, glaube ich, etwas mehr ausgerechnet. Insofern verhaltene Freude. Und umgekehrt, Donald Trump hat gerade eben, vor kurzer Zeit, eine Pressekonferenz gegeben und er hat gesagt, es wäre ein unglaublicher und großer Wahlsieg, den er da errungen hätte. Und daran habe er vor allem einen besonderen Anteil. Denn von 11 Kandidaten, für die er sich besonders engagiert habe, hätten 9 gewonnen. Und das sei auch sein Verdienst.
Tja, bei Donald Trump ist ja immer alles irgendwie ganz besonders groß. Martin Klingst ist politischer Korrespondent der Chefredaktion von Die Zeit. Und er hat ein Buch geschrieben, gerade in diesem Jahr rausgekommen. Trumps Amerika, Reisen in ein weißes Land. Auch Ihnen schönen guten Abend, Herr Klingst.
Schönen guten Abend.
Sie sind auch zurzeit gerade in den Vereinigten Staaten. Aus Ihrer Sicht, ist das jetzt wirklich ein Erfolg für Donald Trump, dass er nach 2 Jahren immerhin den Senat für sich behalten hat?
Also das ist schon ein kleiner Erfolg. Also ich würde sagen, es gibt 2 Klatschen, eine in Richtung der Demokraten und eine in Richtung von Donald Trump. Was sich bei dieser Wahl gezeigt hat, ist eigentlich die alte Konstellation. Eigentlich ist Amerika wieder ein Stück zur alten Normalität zurückgekommen, also der geteilten Macht. Die letzten 2 Jahre hatten ja die Republikaner beide Kammern des Kongresses in der Hand und das Weiße Haus. Jetzt haben die Demokraten die Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Also insofern kann Donald Trump nicht mehr durchregieren. Und es zeigt sich, dass dieser alte Graben nach wie vor besteht. Die Republikaner oder Donald Trump, ist es gelungen, seine Wähler, die ihn 2016 gewählt haben, wieder zu mobilisieren. Das sind vor allem die weißen, bodenständigen Menschen aus Mittleren Westen ohne College-Abschluss. Und den Demokraten ist es gelungen, in diesen Abgeordnetenwahlen die alte Obama-Koalition auch ein Stück weit wiederzubeleben, aus Großstädtern, liberalen Vorstädtern, aus Minderheiten und Frauen.
Marco Overhaus ist stellvertretender Forschungsgruppenleiter der Forschungsgruppe Amerika von der Stiftung Wissenschaft und Politik aus Berlin. Schönen guten Abend, Herr Overhaus.
Ja, schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Nun haben wir erste Interpretationen aus den Vereinigten Staaten gehört. Wie sehen Sie das denn als Europäer, als Deutscher, dieses Ergebnis? Ist das Business as usual oder haben Sie schon das Gefühl, da hat sich ein bisschen was verändert?
Na gut, für die Beobachter aus Deutschland ist ja zum einen interessant, was heißt das jetzt für Amerika, aber in zweiter Hinsicht natürlich auch besonders interessant, was heißt das für die Beziehungen zu den USA, für die amerikanische Außenpolitik. Mit Blick auf die Innenpolitik würde ich tatsächlich sagen, es gibt gute Gründe, Donald Trump insofern recht zu geben, dass es durchaus ein Sieg für ihn war. Er hat sich ja in diesem Wahlkampf vor allen Dingen für den Senat oder für den Erhalt der republikanischen Mehrheit im Senat eingesetzt. Das Repräsentantenhaus hat er früh im Grunde aufgegeben, hat entsprechend auch einen eher polarisierten Wahlkampf geführt, der eben genau darauf abzielte. Und man kann schon sagen, diese Strategie ist zum großen Teil aufgegangen. Ich würde sagen, in vielerlei Hinsicht ist es für ihn und für seine Partei wichtiger, dass die Republikaner den Senat gehalten haben, für den von ihm propagierten Umbau des Staates, aber natürlich auch in der Außenpolitik.
Ja, wir wollen natürlich das Bild von Donald Trump noch mal so ein bisschen abgleichen. Wir sind relativ weit weg, aber die Amerikaner scheinen ja offensichtlich tatsächlich sehr viel von ihrem Präsidenten zu halten. Sonst hätte der ja damals nicht die Mehrheit bekommen und jetzt ja im Grunde einen Teil seiner Mehrheit zumindest verteidigt. Martin Ganselmeier, Sie sind nun immer seit vielen Jahren auch ganz dicht dran an der amerikanischen Politik. Was sind wirklich die Gründe, die wir möglicherweise gar nicht einschätzen können, die die Amerikaner letztlich veranlasst haben, auch dieses Mal wieder die Partei zum Beispiel von Donald Trump doch massiver zu unterstützen, als viele das von außen erwartet haben?
Naja, man muss dazu sagen, es ist die Hälfte Amerikas, die Trump unterstützt, die Trump gut findet. Die andere Hälfte Amerikas, ich nenne es jetzt mal das Obama-Amerika, findet ihn überhaupt nicht gut. Sondern das war, glaube ich, das Typische dieses Wahlkampfes, dass er sehr emotional geführt wurde. Und die hohe Wahlbeteiligung, ich habe jetzt eine Zahl gelesen, 48%, das ist für amerikanische Verhältnisse bei Halbzeitwahlen ein Rekordwert, so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr. Zum Vergleich, vor 4 Jahren waren es 36%. Die Tatsache, dass diese hohe Wahlbeteiligung zustande kam, hing damit zusammen, dass die Trump-Anhänger besonders begeistert waren, dass ihr Präsident dort aktiv eingriff und deswegen zur Wahl gegangen sind und umgekehrt die Gegner gesagt haben, wir müssen Donald Trump einen Denkzettel verpassen. Ich glaube, was seine Anhänger an ihm schätzen, das haben wir auch oft drüber berichtet, dass er eben Klartext spricht, dass er Amerika an erste Stelle setzt, dass er keine Rücksicht nimmt auf andere Länder, sondern wirklich voranschreitet und die Interessen der Amerikaner wieder stärker vertritt. Und dass er, das muss man wirklich sagen, einige Ziele ja auch erreicht hat. Er hat in den ersten 2 Jahren doch manches umgesetzt, wo vorher viele Experten gesagt haben, naja, das ist Wahlkampfgetöse, aber ob er das wirklich umsetzen kann, das glaube ich nicht.
Sind das denn aus Ihrer Sicht gute Ergebnisse dieser Politik? Kann man das als Amerikaner wirklich als positiv bewerten?
Das Wichtigste ist natürlich, und das spielt für viele Amerikaner schon eine Rolle, dass es der Wirtschaft sehr, sehr gut geht. Und Donald Trump versteht es, das entsprechend auch zu verkaufen. Natürlich hat diese positive Wirtschaftsentwicklung schon unter Obama begonnen, aber er sagt, unter Obama war die noch sehr kraftlos. Die Fakten sprechen eine andere Sprache. Was tatsächlich anders ist, dass die Lohnentwicklung seit Trump Präsident ist angezogen hat. Das heißt, die Leute bekommen es jetzt auch im Geldbeutel mit. Auf der anderen Seite hat er wirklich in den letzten Wochen einen ganz harten Angstwahlkampf geführt. Er hat Ängste geschürt angesichts der Fernsehbilder einer sogenannten Karawane von Migranten aus Mittelamerika. Das hat er mehrfach täglich aufgegriffen und wirklich davor gewarnt, wenn die ins Land kommen, kommen Kriminelle ins Land und die Demokraten seien diejenigen, die diese Kriminellen illegal ins Land einlüden. Also das ist wirklich ein zynischer Angstwahlkampf gewesen.
Martin Klings, Sie haben das Buch geschrieben, das ich gerade schon erwähnt habe, Trumps Amerika-Reise in ein weißes Land. Sie haben dafür viele, viele Gespräche geführt in den Vereinigten Staaten, haben also sozusagen wirklich die Menschen mal da abgeholt, wo sie eben sind. Was ist das für ein Land, in dem einerseits bei dieser Wahl jetzt ganz viele Frauen in Ämter gewählt worden sind? Es ist sogar eine Frau gewählt worden mit indianischen Wurzeln, eine Muslima, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da zeigt sich ja eine große Offenheit, da zeigt sich ja auch eine große Weltoffenheit, das Gefühl, dass man sagt, ja, von denen können wir vielleicht sogar noch ein bisschen was lernen. Und andererseits dann das Gefühl, so rückwärtsgerichtet zu sein, Gemeinsamkeiten auszublenden, gemeinsame Politik auszublenden, dann einen Präsidenten loszulassen, der sich mit den Großen trifft, mit denen irgendwas verhandelt, das dann wieder kassiert und bei dem man manchmal auch das Gefühl hat, er agiert der doch sehr, sehr ungeschickt und sehr plump. Wie kann man sich das erklären, dass es eben tatsächlich diese zwei Welten in diesem Land gibt?
Also diese zwei Welten hat es schon immer gegeben. Die sind in den letzten Jahrzehnten sehr viel stärker geworden. Das hängt mit der demografischen Entwicklung zusammen. Also dieses Amerika, das ja, wie die weißen Amerikaner sagen, von uns Weißen gegründet wurde und auch ein christliches Land ist, hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einem multikulturellen Land entwickelt. Und in, 20, 25 Jahren werden die weißen angloamerikanischen und europäischstämmigen Amerikaner in der Minderheit sein, also nur noch knapp 50% der Bevölkerung stellen. Heute sind es ungefähr um die 60. Und die Mehrheit werden dann die Minderheiten zusammengenommen bilden. Das sind die Schwarzen, also die Afroamerikaner, und das sind die Amerikaner vor allem mit lateinamerikanischen und asiatischen Wurzeln. Also dieser Graben, der sich da gebildet hat, zeigt sich auch bei dieser Wahl. Und wenn man es auf den Punkt bringt, kann man sagen, dass Trump ja in der Mehrheit von weißen Männern und Frauen, vor allem von Männern gewählt wird, ohne College-Abschluss, die sich ein bisschen zurückgesetzt fühlen und die um ihre Identität bangen. Also wenn man sich die verschiedenen Trump-Wähler anguckt, haben sie sicherlich Trump aus ganz unterschiedlichen Motiven gewählt. Für die einen waren die Wirtschaft, also geringere Steuern wichtig, für den anderen war es wichtig, dass er konservative Richter benennt, für die dritten war es wichtig, dass er eine Mauer baut. Also gibt es ganz unterschiedliche Beweggründe. Aber was sie fast alle diese Gruppen eint, ist die Angst um die Zukunft ihrer Identität, dieses weißen Amerikas. Und es ist jetzt auch das, was man sieht und was Trump perfekt beherrscht, ist dieses Rückzugsgefecht zu organisieren, dass also auch die Mobilisierung der weißen Wähler des Mittleren Westens, also vor allem der weißen Wähler ohne College-Abschluss, sozusagen motiviert zur Wahl zu gehen. Denn sie wollen oder hadern mit diesem sich verändernden Amerika. Und auf der anderen Seite haben wir eben dieses sich verändernde Amerika, vor allem in den Metropolen und in der Umgebung der Metropolen, also in den Vorstädten, den Suburbs und an den Küsten. Und das ist ein sehr buntes Amerika. Da sind Besserverdienende, Leute mit College-Abschluss, aber auch die gesamte Diversifizierung und die Unterschiedlichkeit dieser Nation spiegelt sich da wieder. Und da haben die Demokraten bessere Chancen. Und das sind auch Gebiete, in denen damals Obama auch zweimal seine Mehrheiten vor allen Dingen gewonnen hat. Und diese Leute sind ja noch da und sie nehmen sogar zu. Also wenn man langfristig in die Zukunft guckt, und das zeigt sich auch in dieser Wahl, ist das sicherlich eine Mehrheit, die auch den Republikanern auf Dauer schaden wird und mit der sie auch nicht gut zurechtkommen. Und die Republikaner hadern im Moment ein bisschen damit, aber es gelingt ihnen eben auch aufgrund des Wahlsystems Mehrheiten zu organisieren und Wahlsiege heimzutragen.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das im Grunde nur noch ein letztes Rückzugsgefecht. Die Entwicklung kommt sowieso und irgendwann wird die Bevölkerung ganz anders aufgestellt sein und es kann sich nur noch um, sagen wir 10, 20 Jahre handeln. Ist das richtig?
Also ich werde ein bisschen vorsichtig, ob es das letzte Rückzugsgefecht ist. Das kann sich noch eine ganze Zeit hinziehen, aber sicherlich unweigerlich finden diese demografischen Veränderungen statt. Nur würde ich auch sagen, auch diese demografischen Gruppen, also diese Minderheiten, sind ja kein homogener Block. Also im Moment schon sind sie hauptsächlich Wähler der Demokraten, aber auch das kann sich eines Tages wieder verändern, denn die Hispanics sind ja eher sozial konservativ, sind oft religiös gebunden, also entweder katholisch oder evangelikal, sind auch mehrheitlich Gegner von Abtreibung, nur zählen für die im Moment andere Gründe. Also sie sind entsetzt darüber, dass Obama diesen harten Kurs gegen Immigranten fährt. Die Einwanderer sind auch mehr für eine allgemeine Krankenversicherung und auch mehr für staatliche Hilfen, unterscheiden sich da von den Republikanern. Aber das heißt nicht, dass sie auf alle Zeiten hin genauso weiter wählen und denken müssen.
Marco Overhaus als Experte aus deutscher Sicht, aus europäischer Sicht. Was ist denn aus Ihrer Sicht im Grunde das Plus von Donald Trump? Was macht ihn so wählbar? Gibt es da möglicherweise auch Dinge, die wir, obwohl wir das als Europäer vielleicht erstmal gar nicht so sehen, aber hinter den Kulissen schon anerkennen müssen? Ist das wirklich ein Politiker, der an der einen oder anderen Stelle die richtigen Positionen bezieht und sie dann auch durchsetzt, anders als vielleicht manche andere in Europa?
Naja, ich denke, dass wir so eine Differenz haben in den Wahrnehmungen. Also wir schauen natürlich auf die USA überwiegend unter dem Vorzeichen oder mit der Frage, was bedeuten die Entwicklung in Amerika eigentlich für uns. Da stehen auch eben oft außenpolitische Fragen im Mittelpunkt oder der Stil dieses Präsidenten im Mittelpunkt. Und aus Sicht von Amerikanern sind es sicherlich andere Fragen, die die Wahl und die Wahlentscheidung dominieren, eben vor allen Dingen innenpolitische, wirtschaftspolitische, gesellschaftspolitische Fragen. Aber was man diesem Präsidenten sicherlich zugutehalten muss, ist, dass er tatsächlich, es wurde ja auch schon angesprochen, viel von dem, was er versprochen hat, auch umgesetzt hat. Und so ganz chaotisch läuft es auf der innenpolitischen Front ja auch nicht ab. Es gab die versprochene Steuerreform. Er hat in außenpolitischen Fragen sicherlich viele im Parteiestablishment der Republikaner verschreckt, aber in anderen zentralen Fragen und vor allen Dingen, was auch den Umbau der Gerichtsbarkeit der Bundesgerichte angeht, konservative Richter in Position zu bringen, bis hoch zum obersten Gerichtshof. Also das ist für Konservative in den USA ein zentraler Pluspunkt. Und bevor man das gefährdet, indem man Trump gefährdet oder ihn hinterfragt, muss schon sehr viel passieren. Also insofern sind die Blickwinkel, die wir aus dem Ausland auf die USA haben, einfach andere als der Blick sozusagen in den USA auf die USA.
Was würden Sie denn tatsächlich von der Politik von Trump so als übertragenswert halten? Ist es so, dass Sie sagen, ja, der zieht klare Kante und zieht das dann auch durch, anders als es möglicherweise in unseren Demokratien ist, vor allen Dingen in der deutschen, wo ja vieles dann erst nochmal diskutiert wird und nochmal diskutiert wird und nochmal diskutiert wird, bevor es dann in irgendeiner Form zum Gesetz wird, hat man ja das Gefühl, da wird dann vieles eben auch durch Lobbyisten im Hintergrund nochmal wieder ausgebremst. Ist er wirklich diese starke Persönlichkeit, die sagt, ich hau auf den Tisch und setze es um?
Naja, also ich sehe halt die USA, also es ist schwer, das zu vergleichen mit dem, was wir in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern haben. Also der Preis, also sicher, zurzeit würde ich sagen, ist Trump eben in vielerlei Hinsicht der richtige Politiker für dieses System. Aha. Aber das System ist eben auch hochgradig belastet, hochgradig polarisiert. Es gibt kaum noch oder nur noch sehr wenig Konsensmöglichkeiten. Es gibt wenig gemeinsame Politik über die Parteigrenzen hinweg. Und in so einem System ist sozusagen Trump erfolgreich. Und das Problem ist aber, dass Trump in diesem Erfolg auch dieses System weiter verstetigt oder die politischen Gräben in den USA größer macht. Deswegen würde ich sagen, wäre ich sehr vorsichtig, ihn jetzt als Vorbild zu nehmen für deutsche und europäische Politik. Das amerikanische politische System ist zurzeit ziemlich zerbrochen. Trump ist ein Kind dieses Systems und das wünschen wir uns, glaube ich, in Deutschland nicht.
Martin Ganselmeier als ARD-Auslandskorrespondent in Washington, wenn Sie das übernehmen, was Marco Overhaus gerade gesagt hat, gibt es wirklich aus Ihrer Sicht auch ein zerbrochenes System in den Vereinigten Staaten und wieso konnte es überhaupt zerbrechen? Vor vielen Jahren gab es ja diesen Aufbruch mit Obama, wo ja eigentlich die gesamte Welt aufgeschrien hat. Der hat ja gleich den Friedensnobelpreis bekommen, ohne was dafür getan zu haben. Also wie konnte das passieren, dass sich das so in eine andere Richtung entwickelt?
Das hat viel mit der Polarisierung der Gesellschaft insgesamt, aber auch der politischen Sparte zu tun. Hat auch damit zu tun, dass beispielsweise die Medien sehr polarisiert sind. Das ist eine Entwicklung, die begann eigentlich schon 1994, würde ich sagen. Da gab es die sogenannte Gingrich-Revolution. Man kann das auch rückverfolgen auf die Einführung des konservativen Talk-Radios. Rush Limbaugh und einige seiner Kollegen, Fox News, ein Sender, der ebenfalls sehr, sehr stark in Richtung konservativ oder auch rechtspopulistisches Medium macht. Das heißt, es ist so ein bisschen die Mitte der Gesellschaft verloren gegangen. Und ich weiß noch, als ich vor 30 Jahren als Student in den USA war, war ich eher positiv beeindruckt, dass Republikaner und Demokraten teilweise jenseits der Parteigrenzen sehr pragmatisch miteinander zusammenarbeiteten, während Deutschland zu der Zeit ideologischer war. Das hat sich völlig umgekehrt. Die Ideologisierung von Demokraten und Republikanern hat stark zugenommen. Heute ist es so, dass die teilweise nicht mehr miteinander reden oder auch nicht mehr jenseits der Politik miteinander etwas zu tun haben. Die Republikaner sind weiter nach rechts gerückt und die Demokraten sind auf bestem Wege weiter nach links zu rücken.
Die Demokraten, haben die sich im Grunde zu weit aus der Mitte wegbewegt aus Ihrer Sicht? Denn bei denen hat man ja wirklich das Gefühl, die hatten eigentlich einen tollen Präsidenten, zumindest hat das die Welt so gedacht, und hatten ja eine relativ klare auch Positionierung da, hatten auch die Mehrheiten. Was ist da passiert, dass die plötzlich sozusagen den Wähler, vor allem auch den Landwähler, die weißen Wähler aus den Augen verloren haben, so wie das Martin Klings gerade erklärt hat?
Naja, die Demokraten stehen vor einer ganz schwierigen Richtungsfrage. Obama war im Prinzip für viele Amerikaner in der Mitte des Landes und im Süden des Landes schon zu weit linksliberal. Und Obama war schon für die eine ziemliche Zumutung. Trotzdem hat Obama auch Kraft seiner Persönlichkeit, seines Charismas die Demokraten zusammengehalten. Und durch die Wahlniederlage von Hillary Clinton gibt es im Prinzip zwei Lager, die jetzt für diesen Wahlkampf diesen Konflikt noch ziemlich verkleistert haben. Der ist nicht offen zutage getreten. Aber ich könnte mir denken, dass schon in den nächsten Wochen und Monaten mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2020 ein stärkerer Konflikt hervorbricht zwischen jenen Kräften, die die Demokraten weiter linksliberal positionieren wollen, und jenen, die sagen, wir müssen wieder stärker die Mitte in den Blick nehmen, die Arbeiterfamilien, diejenigen, die Trump gewählt haben 2016, die dürfen wir nicht vergessen.
Martin Klings, sind denn aus Ihrer Sicht die Republikaner jetzt nach diesem Teilerfolg zumindest doch ein bisschen stärker hinter Trump versammelt? Da gab es ja durchaus auch vielfach kritische Stimmen schon im Wahlkampf damals zur Präsidentschaft. Gab es viele, die sich eigentlich von ihm abgewendet haben, die auch gesagt haben, das ist der falsche Kandidat. Kann das sein, dass jetzt mit diesem Ergebnis, mit diesem ja doch teilweise überraschenden Ergebnis, Trumps Rolle in der Partei der Republikaner ein bisschen gesicherter ist?
Absolut. Die Republikaner werden sich hinter Donald Trump scharen. Das zeigen diese Wahlen. Weithin haben diejenigen verloren, die kritisch gegenüber Trump standen. Entweder haben sie das Handtuch geworfen, sind gar nicht mehr angetreten, oder sie haben bei dieser Wahl eben eine Niederlage erlitten. Und insofern ist es ganz klar, dass diejenigen Republikaner, die an ihrem Posten kleben und weiterhin im Senat oder im Repräsentantenhaus bleiben wollen, werden sich jedenfalls für die nächste Zeit, also für die nächsten 2 Jahre mindestens, hinter Trump versammeln und ihn den Rücken stärken. Denn anders sind sie auf der Verliererspur. Ich möchte nur auf eins hinweisen. Die Polarisierung ist etwas, was Amerika immer durch die Geschichte begleitet hat. Also schon in der Gründerzeit. Aber ich bin zum Beispiel in den 70er Jahren das erste Mal als Austauschschüler in Amerika gewesen. Das war 1971, 72, da tobte der Vietnamkrieg. Und da war die Gesellschaft extrem polarisiert. Die Jahre zuvor, die 60er Jahre, waren die Kämpfe über die Bürgerrechtsbewegung. Da war auch die amerikanische Gesellschaft extrem gespalten. Die Einwanderungsfragen haben auch Amerika immer wieder auseinanderdividiert. Da gab es in den verschiedenen Einwanderungsphasen große Kämpfe, Tote, da haben Städte gebrannt. Und es wurde da also mit ganz harten Bandagen gekämpft. Insofern sind diese Vereinigten Staaten von Amerika immer auch unvereinigte Staaten gewesen. Es gab dann immer den Appell zur Einigung, und die Parteien haben zwischendurch immer mal eine ganz positive Funktion erfüllt, indem sie große Zelte gebildet haben, unter der sich unterschiedliche Strömungen wiederfinden konnten. Und das hat tatsächlich jetzt auch abgenommen, weil beide Parteien sich ins Extremere entwickelt haben. Vor allem die Republikaner, ein bisschen auch die Demokraten.
Der Themenabend heute hier bei NDR Info bei uns. Halbzeit in den USA. Was bedeuten die Wahlergebnisse für Amerika? Was bedeuten die aber auch für die Welt? Das wollen wir natürlich auch mit Ihnen diskutieren, gleich in der Redezeit ab 21.05 Uhr. Sie können jetzt schon anrufen, kostenlos wie immer, über die 08000 441777. 08000 441777. Die Wahlen in den USA, die Halbzeitwahlen in den USA. Welche Auswirkungen haben die letztlich auch natürlich für uns in Deutschland, für Europa, für die Welt? Und was macht es mit Amerika? Das wollen wir gerne mit Ihnen diskutieren. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt schon anzurufen, kostenlos über 08000 441777. In der Redezeit sind Sie dann dran. Marco Overhaus, stellvertretender Forschungsgruppenleiter der Forschungsgruppe Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben jetzt die ganze Zeit doch sehr innenpolitisch gesprochen. Blicken Sie doch nochmal für uns gegen Ende des Forums jetzt hier von außen auf die Wahl. Was glauben Sie, könnte sich möglicherweise jetzt weltpolitisch verändern? Was könnte sich aber, fangen wir mal ein bisschen kleiner an, in dem Verhältnis Deutschland-USA verändern? Kann dadurch den ja demokratischen Aufschwung, den es ja zumindest im Repräsentantenhaus gibt, hat der Auswirkungen auf das Verhältnis?
Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist das nicht der Fall. Also die Ergebnisse der Zwischenwahlen haben keine zentrale außenpolitische Bedeutung. Aber es ist doch interessant, sich anzuschauen, mit welch intensiver Aufmerksamkeit diese Zwischenwahlen, die ja eigentlich alle 2 Jahre stattfinden, beziehungsweise Kongresswahlen, die alle 2 Jahre stattfinden, wie intensiv die hier auch in Deutschland verfolgt werden. Und ich denke, das hängt schon auch damit zusammen, dass es die Hoffnung gegeben hat, dass nach den Wahlen ein neuer Kongress stärker in der Lage sein würde, Präsident Trump sozusagen Einhalt zu gebieten oder ihn einzuhegen. Gerade auch bei Fragen, auch bei außenpolitischen Fragen, die uns in Deutschland und Europa besonders betreffen. Und da gibt es ja viele Konfliktfelder, also das Thema Strafzölle auf Aluminium und demnächst wahrscheinlich auch auf Autos, das Verhältnis zu Russland, die Rüstungskontrolle. Aber da muss man wirklich nüchtern feststellen, dass die Zwischenwahlen und auch das Ergebnis der Zwischenwahlen da keine direkten Auswirkungen haben werden. Also das Geschäft, das transatlantische Geschäft, wird nicht leichter werden. Hängt sicherlich auch oder im Kern mit den außenpolitischen Kompetenzen in den USA zusammen, dass der Präsident einfach eine hohe Machtfülle hat. Wenn der Kongress denn einheitlich und geschlossen gegen den Präsidenten sich stellen würde oder Druck auf ihn ausüben würde, dann könnte er sicherlich auch außenpolitisch stärker ins Gewicht fallen. Aber das ist jetzt nach den Zwischenwahlen eindeutig nicht der Fall.
Fühlt er sich möglicherweise sogar gestärkt dadurch, dass er für viele ja überraschend den Senat wenigstens für die Republikaner gehalten hat und könnte daraus vielleicht sogar die Schlussfolgerung rausgehen, dass er sagt, okay, dann trete ich noch dominanter auf in der Weltpolitik?
Also ich kann natürlich jetzt auch nicht in die Kristallkugel schauen, aber das war ja auch eingangs meine These, dass es gute Gründe dafür gibt, dass sich Trump jetzt als einen Wahlsieger begreift, der eben gerade mit der republikanischen Mehrheit im Senat auch ein wichtiges Instrument an der Hand hat, um gerade auch in der Außenpolitik sozusagen seine Agenda stärker durchzusetzen, was beispielsweise die Besetzung wichtiger Posten angeht. Es wird ja auch darüber spekuliert, dass der Verteidigungsminister Jim Mattis, der für Europa so zu einer zentralen Hoffnungsfigur geworden ist, dass der sein Amt verlieren könnte und dann würde es Trump sicherlich leichter fallen, mit der republikanischen Mehrheit im Senat dieses Amt und auch andere Ämter neu zu besetzen. Also ja, ich würde sagen, es kann ihn stärken und ihm mehr Selbstbewusstsein geben. Sicherlich nicht zum Guten für die transatlantischen Beziehungen, aber wie sich das konkret ausgestalten wird, das werden wir natürlich erst sehen.
Außenminister Maas, ja, gerne.
Vielleicht kann man an dieser Stelle noch eine aktuelle Nachricht beifügen, wie sehr Trump diese Wahl auch zu seinen Gunsten nutzt. Wie eben die amerikanischen Nachrichtenagenturen melden, ist der Justizminister gefeuert worden, also zurückgetreten auf Verlangen.
Gerade eben.
Auf Verlangen des Präsidenten ist er zurückgetreten. Ja. Und das zeigt, also der Jeff Sessions war ein eigentlich treuer Gefährte, der aber dann Justizminister wurde, also und Generalstaatsanwalt Amerikas und der eben trotzdem für die Unabhängigkeit der Justiz gefochten hat, also gerade bei den ganzen Ermittlungen gegen Trump. Und der war immer dem Trump ein Dorn im Auge und jetzt, es war immer schon die Rede davon, dass nach der Wahl Trump da durchgreifen würde und der hat also kaum einen Tag gewartet und schon ist Jeff Sessions in die Wüste gegangen.
Trump hat ihm nie verziehen, dass er sich zurückgezogen hat aus der ganzen Thematik Russland-Sonderermittlung und er hat ihm vorgeworfen, dass er Trump nicht den Rücken frei hält. Insofern, das war erwartet worden, dass es jetzt so schnell kommt, direkt am Tag nach der Wahl, ist schon eine Überraschung.
Nun haben ja die Demokraten heute auch angekündigt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man diese juristischen Ermittlungen oder die juristischen Aufklärung gegen Trump, was seine persönlichen Einkünfte angeht, aber auch was seine Problematik mit Russland und dem Wahlkampf angeht, dass man das jetzt vorantreiben wolle. Man habe dafür ja jetzt eine Mehrheit. Hängt das möglicherweise miteinander zusammen, dass er sagt, mit einem anderen Justizminister, der mir näher steht, kann ich das vielleicht eher abwenden?
Naja, er hofft sicherlich auf größere Unterstützung, aber erstmal liegt sozusagen die Macht bei dem Repräsentantenhaus. Die können jetzt Untersuchungsausschüsse einrichten und Trump das Leben schwer machen. Also Untersuchungsausschüsse zur Russland-Affäre, zum Finanzgebaren, zu den gesamten Verquickungen der Geschäfte von Trump. Und da können sie ihm das Leben schwer machen, weil sie auch das Recht haben, Zeugen zu laden oder Dokumente anzufordern, und zwar unter Strafandrohung.
Unser Thema heute am Themenabend hier bei NDR Info, die Halbzeit in den USA. Was bedeuten die Ergebnisse, die Wahlergebnisse für Amerika bei den sogenannten Midterms, bei diesen Zwischenwahlen? Wir wollen das jetzt gerne mit Ihnen diskutieren. Der Themenabend geht ja weiter mit der Redezeit gleich um 21.05 Uhr. Rufen Sie uns gerne an 08000 4417 77 08000 4417 77 ist die kostenfreie Service-Telefonnummer bei uns in der Redezeit. Und wir freuen uns, Sie haben sicherlich eigene Beobachtungen gemacht, eine eigene Meinung, vielleicht aber auch ein paar Fragen zu dem, was da passiert ist jetzt in den letzten 24 Stunden in den Vereinigten Staaten und natürlich auch voraus im Wahlkampf. Also 08000 441777, gleich gibt es bei uns die Nachrichten und danach sind Sie dran in der Redezeit zu unserem heutigen Thema Halbzeit in den USA. Was bedeuten die Wahlergebnisse für Amerika? Was bedeuten sie für die Welt und was bedeuten sie für Deutschland? Unsere Experten diskutieren das gerne auch mit Ihnen. Gleich in der Redezeit.
NDR Info. Themenabend.
Willkommen zur Redezeit am Themenabend. Ich bin Andreas Kuhn und wir diskutieren jetzt auch mit Ihnen die Ergebnisse der Midterms, der Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten und fragen, ist das jetzt eine Bestätigung oder ein Denkzettel für Donald Trump? Sie können wie immer mitreden, kostenlos über die 08000 441777. 08000 441777. Wir blicken heute über den Atlantik in die Vereinigten Staaten und fragen, was bedeuten die Ergebnisse der Zwischenwahlen für Amerika und vor allen Dingen für uns in Deutschland und die Welt? Rücken wir jetzt doch wieder enger aneinander, schwer vorstellbar, oder geht das Gegeneinander jetzt noch intensiver weiter?
Ich bin gebürtig Amerikaner. Ich finde, dass es schon vor Donald Trump langsam auseinanderging in den USA. Ich fand Obama viel besser, weil er hat viel mehr für das normale Volk gemacht als Donald Trump. Und viele Menschen in den USA müssten einfach mal sich mehr dafür interessieren, was für Politik die Leute machen.
Ich finde es ganz grausig und macht einen auch so ein bisschen Angst und auch so ein bisschen traurig, auch wie er überhaupt so mit den ganzen Ausländern da umgeht und dass die Kriminellen da mit den Einwanderern gleichgesetzt wurden. Man ist ja auch immer sehr verwundert, wie viele Leute den auch gewählt haben. Also man hofft darauf, dass sich das nochmal wieder bessert.
Das ist ein Realpolitiker, der verfolgt seine Ziele, auch wenn die uns dann unangenehm erscheinen, und ist dabei relativ rücksichtslos. Und damit müssen sich die Europäer einstellen, nicht in Form der Populismus, was er anbietet, sondern in Form einer klugen und weitsichtigen Politik, die uns Europäern fehlt.
Ich finde, dass Donald Trump eine miese Stimmung gebracht hat. Er versucht, Hass zu schüren, er macht den Leuten Angst und sorgt für immer mehr Nationalismus, immer mehr Leute eifern ihm nach und immer mehr Leute in der Welt wählen halt auch nationalistische Parteien. Und es wird immer mehr salonfähig, auch mal radikalere Äußerungen zu machen.
Also er verkauft sich als der Präsident der kleinen Leute, der eben aber nicht ist, und die Leute kapieren das halt leider nicht.
Er ist halt ein Unternehmer und er sucht für sich immer das Beste raus, ne? Ich glaube nicht, dass sie ihn in 2 Jahren wieder wählen, weil alles das, was er versprochen hat, ist ja nicht wahr geworden.
Na, das haben wir in der ersten halben Stunde schon anders gehört, aber wir wollen es natürlich weiter mit Ihnen diskutieren. Halbzeit in den USA, was bedeuten die Wahlergebnisse für Amerika, für die Welt, für uns in Deutschland? Die ersten Meinungen von Ihnen hat Silvia Buckel gesammelt und wir wollen das gerne mit Ihnen diskutieren. Hier ist nochmal die kostenlose Service-Telefonnummer, ist die 08000 441777, 08000 441777. Wir haben jetzt ja gerade auch in der Umfrage relativ viel gehört, was wir aus europäischer Sicht, aus deutscher Sicht von den Vereinigten Staaten erwarten. Marco Overhaus ist stellvertretender Forschungsgruppenleiter der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Schönen guten Abend nochmal, Herr Overhaus.
Schönen guten Abend.
Ja, die Frage, die gerade so ein bisschen auftaucht, ist, wir müssen eine kluge Politik machen in Europa, in Deutschland. Und hat Heiko Maas, unser Außenminister, heute schon gesagt, die Antwort auf America First ist Europe United oder United Europe, wie auch immer. Ist das möglicherweise eine Chance, in dieser Abgrenzungspolitik von Donald Trump einen Einigungsprozess in Europa hinzubekommen, der zurzeit ja eher so ein bisschen auseinanderläuft?
Also zum einen würde ich einfach gerne mal sagen, ich glaube, dass wir in unserer Diskussion, also auch in der breiteren Öffentlichkeit, in unserer Wahrnehmung, immer viel zu sehr auf Donald Trump fixiert sind, uns viel zu sehr auf diesen Präsidenten konzentrieren. Ich bin der Meinung, dass die transatlantischen Beziehungen sind schon lange sehr unausgewogen, strukturell unausgewogen. Die Abhängigkeit Europas in einigen sehr zentralen Themenfeldern, vor allen Dingen in der Verteidigungspolitik und was internationale Finanzpolitik angeht, ist eigentlich nicht mehr tragbar. Und das hängt gar nicht nur mit Präsident Trump zusammen. Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass die USA eben sich verändern, dass beispielsweise in der Außenpolitik schon im Grunde seit dem Ende des Kalten Krieges die Pendelschwünge, die Ausschwünge der Politik immer größer werden, die USA ein Stück weit unberechenbarer wird. Also wenn man nur mal die Politik von, auch die Außenpolitik vergleicht, von Clinton mit George W. Bush, mit Obama und jetzt mit Trump. Also selbst wenn wir mit den nächsten Präsidentschaftswahlen 2020 den proeuropäischsten und internationalistischsten Präsidenten bekommen würden in den USA, den wir uns wünschen können, würde es immer noch die Notwendigkeit geben, dass wir dieses transatlantische Verhältnis neu ausbalancieren und versuchen, unsere Abhängigkeiten zu reduzieren. Die entscheidende Frage, letzter Satz dazu, ist, dass wir ehrlicher auch in Deutschland thematisieren müssen, was eigentlich die Möglichkeiten, Grenzen und vor allen Dingen auch die Kosten einer solchen Politik wären.
Mhm. Martin Klingst ist politischer Korrespondent der Chefredaktion von Die Zeit und Autor eines Buches Trumps Amerika, Reise in ein weißes Land. Sie haben auch Ihnen nochmal guten Abend, Herr Klingst.
Entschuldigung. Guten Abend.
Good evening nach Washington, ja. Aber Sie haben ja vorhin schon so ein bisschen über die Wähler von Trump geredet und auch über die Bevölkerung, die sich natürlich zurzeit sehr mit sich selber beschäftigt in den Vereinigten Staaten. Spielt da die Weltpolitik, spielt Europa da wirklich eine derart nachrangige Rolle, dass Sie sagen, okay, macht ihr mal euer Ding, und das teilen dann vielleicht sogar Demokraten, dass sie sagen, wir wollen uns jetzt mal hier nicht weiter als Weltpolizei aufspielen, denn das hat uns ja oft auch geschadet.
Ja, das ist aber auch nichts Neues. Außenpolitik spielt bei der allgemeinen Bevölkerung immer eine sehr geringe Rolle. Die interessieren sich auch wenig für das, was außerhalb Amerikas passiert. Amerika ist ja in sich schon ein Kontinent, ein riesiges Land. Und traditionell hat man wenig Interesse eigentlich an der Außenpolitik. Und natürlich auch unter Obama hat schon ein Rückzug stattgefunden. Der hat allerdings sehr stark auf Alliierte gesetzt und auf sozusagen Burden Sharing, also Lastenverteilung. Trump hat einen anderen Ton angeschlagen. Und er verlangt und fordert von den Europäern viel mehr und viel kräftiger als das, was Obama noch gemacht hat. Und man muss natürlich auch sich ein bisschen mal den Spiegel vorhalten und fragen, was haben wir im Laufe der Jahre falsch gemacht? Und Europa ist natürlich erstmal in sich überhaupt nicht einig. Insofern ist es zwar schön, wenn Herr Maas sagt, United Europe ist die Antwort. Das stimmt theoretisch, aber praktisch ist es wahnsinnig schwer umzusetzen, wenn man mal schon allein guckt, welche unterschiedlichen Politiken in Europa verfolgt werden, wenn es um die Flüchtlingspolitik geht oder auch den Umgang mit Russland. Also da stoßen Welten aufeinander. Und dann muss man einfach auch sagen, Amerika ist natürlich nach wie vor eine Super- und eine Weltmacht. Nicht nur in der Militär- und der Finanz, auch in der Handelspolitik. Und wir sollten nicht vergessen, auch im Internet. Das Internet, alle Internetknotenpunkte stehen unter amerikanischer Kontrolle. Und der Dollar ist die Welthandelswährung. Also sie haben eine Vormachtstellung, die sehr schwer zu knacken ist und nur ganz allmählich in kleinen Schritten.
Martin Ganselmeier ist unser ARD-Auslandskorrespondent in Washington. Auch Ihnen schon nochmal guten Abend, Herr Ganselmeier.
Schönen guten Abend.
Sie sind netterweise im Studio geblieben, obwohl gerade eben die Meldung kam, dass der Justizminister in den Vereinigten Staaten zum Rücktritt gedrängt wurde. Haben aber einen Kollegen aktivieren können, der netterweise jetzt die Berichterstattung dafür erstmal übernimmt. Aber wenn man sich mal da überlegt, also heute Morgen die Wahl, sagen wir mal, mit einem blauen Auge davongekommen, in einem Bereich sogar knapp gewonnen, muss sich Angela Merkel, müssen sich möglicherweise europäische Staatenlenker darauf einstellen, dass als nächstes bei Ihnen Anruf erfolgt, so nach dem Motto, also ich bin meiner Sache jetzt etwas sicherer als noch vorher und jetzt zieht euch mal wärmer an, es kommt ohnehin der Winter, aber was unsere Beziehung angeht, wird es auch noch kühler?
Ja, das weiß ich nicht. Also ob er daraus gehandelt hat, was er sicherlich gemacht hat, und das ist klassisch Donald Trump, dass er überlegt hat, wie kann ich sozusagen die Diskussion, die hier in den Medien anfing, so nach dem Motto, Trump möglicherweise durch den Sieg der Demokraten im Repräsentantenhaus geschwächt oder nicht, diese Diskussion gefiel ihm nicht. Und Donald Trump hat ein untrügliches Gespür dafür, wie er die Themen in den Medien setzt, wie er ja auch wieder neue Felder aufmacht und wie er vor allem jetzt auch ablenkt von diesem Thema Wahl, das möglicherweise nicht ganz so gut für ihn lief. Insofern, ja, klassischer Donald Trump. Ich bin sicher, in den nächsten Stunden und auch morgen werden alle über Jeff Sessions reden, die Nachfolge reden, und Donald Trump gewinnt erstmal wieder etwas Luft.
Und Auswirkungen auf das Verhältnis zu Europa, das Verhältnis zu China oder so, wird das jetzt erstmal nicht haben, dieses Wahlergebnis? Das ist jetzt keine kurzfristige Entwicklung, die da jetzt in Gang gesetzt wird.
Nein, also die Halbzeitwahlen, gerade weil im Senat die Republikaner ja eher Stimmen hinzugewonnen haben und der Senat sich überwiegend mit außen- und sicherheitspolitischen Dingen befasst, glaube ich nicht, dass es da wesentliche Änderungen gibt. Also Hoffnungen in Deutschland und in Europa durch die Halbzeitwahl, durch einen Denkzettel für Donald Trump bei den Halbzeitwahlen, würde sich da etwas ändern. Also da muss man deutlich sagen, das kann man vergessen.
Und so irrlich dann Trump ja auch ist, und so wenig er ein Konzept hat. Es gibt ja immer einige Punkte, wo er durchaus schon recht hat. Also das hängt zum Beispiel mit den Verteidigungsausgaben in Europa zusammen, wo er mehr fordert. Und Europa ist natürlich lange, Jahrzehnte wunderbar im Windschatten der Vereinigten Staaten gefahren und haben sich wenig selber anstrengen müssen. Und auch gegenüber China, also die Ungleichgewichte in der Globalisierung sind ja überall ein Thema. Und er spricht es sozusagen ziemlich dramatisch und drastisch an. Und er hat sicherlich kein in sich kohärentes Konzept. Aber alle sagen so ein bisschen hinter der Bühne, na ja, so ganz Unrecht hat er nicht, wenn er den Chinesen mal auf die Füße tritt.
Unser Thema heute in der Redezeit innerhalb des Themenabends hier bei NDR Info. Halbzeit in den USA, was bedeuten die Wahlergebnisse von heute Morgen für Amerika, für die Welt? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann rufen Sie uns gerne an, wie immer kostenfrei über 08000 4417 77, 08000 4417 77. Volker Tönneböhm aus Pinneberg, guten Abend.
Ja, schönen Abend, Herr Kuhn, schönen guten Abend in die Runde. Ja, sehr schön, dass ich gleich am Anfang die Möglichkeit habe, mich zu beteiligen. Es ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich so ein bisschen querschieße sozusagen zu der Diskussion, weil ich glaube, dass das, so wie im Moment das aufgehoben wird oder angesprochen wird, auch ein Stück weit vorbeischießt an dem, was auch passiert ist, sage ich mal. Also es haben sehr viele Jungwähler sich beteiligt. Die junge Generation will etwas ganz anderes, übrigens nicht nur in USA, sondern in Russland, in Polen, in Irland, in England, und nach meinem Eindruck, ich bin zwar jetzt kein Jugendlicher mehr, sondern doch deutlich ein bisschen älter, aber es wird eben halt nicht angesprochen, was die Jugend wirklich will. Und da hat sich ein ganz starker Ausdruck manifestiert, und das wird auch in den Medien, glaube ich, meiner Meinung nach noch nicht ganz entsprechend ausgelegt. Also wir haben die Diskussion gehabt mit den vielen Amokläufen, mit der Jugendbewegung, und es gab einen ganz starken, massiven Auftritt, auch jetzt in dieser Wahl. Und ich würde auch mich dafür aussprechen, zu den Medien, die Zugang finden, zu den Diskussionsrunden, dass man nicht nur über Mail geht, sondern auch über Apps. Weil die Jugendlichen funktionieren über Apps sozusagen. Also da müsste man vielleicht auch nochmal überlegen, wie man da auch noch andere Zielgruppen sozusagen anspricht. Also das fehlt mir einfach. Und was, wenn man jetzt, sage ich mal, aus der Blickweise eines 18-Jährigen, ich bin ja nicht 18, ich bin ja 40 Jahre älter, aber nehmen wir mal an.
Und Sie leben nicht in den Vereinigten Staaten?
Ich lebe nicht in den Vereinigten Staaten. Sagen würde, würde man sagen, so sorry. Habt ihr nicht gemerkt, dass wir ganz eine andere Sichtweise vertreten? Also wir diskutieren über eine Seniorenpolitik. Also wenn Sie mit 18-jährigen Russen sprechen würden, mit 18-jährigen Polen sprechen würden, mit 18-jährigen Irländern sprechen würden, mit 18-jährigen Amerikanern, mit 18-jährigen Chilenen, mit 18-jährigen Brasilianern, die hätten vollkommen andere Richtungen. Und was wir machen, ist, wir diskutieren in alten
Schemen.
In alten Schemen, also wir diskutieren in alter Verteidigungspolitik, wir blicken zurück 30 Jahre in den Kalten Krieg. So sorry, das interessiert im Grunde genommen die Jugend überhaupt nicht, weil die natürlich ganz andere Sichtweisen haben, und das fehlt mir, auch die Medien fehlen mir, und es tut mir leid, ich kann das nicht in dem Sinne sozusagen ernst nehmen, zu sagen, wenn dieser Aspekt nicht wahrgenommen wird. Also sozusagen 20% oder 25% der Bevölkerung auslassen, und die Zukunft ausmachen und die Zukunft der Zusammenarbeit, des Zusammenlebens, der ja, der Richtungsbildung sozusagen auch in die Zukunft ausmachen,
Herr Tönnemann,
einfach auszulassen.
Ich würde das gerne weitergeben an Martin Klings, der sich ja viel mit Amerikanerinnen und Amerikanern unterhalten hat für sein Buch, über das wir nun schon hin und wieder gesprochen haben. Martin Klings, gibt es eigentlich eine amerikanische Jugend oder muss man sich das auch unterschiedlich von Staat zu Staat vorstellen? Oder kann man da tatsächlich diesen Ansatz, den Herr Tönnemann da ins Spiel gebracht hat, nachvollziehen?
Also natürlich kann man Teile da nachvollziehen. Ich würde aber sagen, die Jugend ist auch kein homogener Block. Mhm. Die sind sehr unterschiedlich, also je nachdem, nach ihrer Herkunft. Also wenn Sie mit Jugendlichen auf dem Land sprechen, haben die ganz andere Vorstellungen, als wenn Sie mit Jugendlichen sprechen, die in den Vorstädten oder den Großstädten leben. Was natürlich auch nicht so richtig stattgefunden hat, was jetzt erst so ein bisschen anfängt, ist die Beteiligung. Also man redet immer von den Wünschen der Jugendlichen und der Zuhörer nannte ja auch zum Beispiel Brexit. Da haben sich sehr viele Junge nachher geärgert, dass sie nicht wählen gegangen sind, weil sie eigentlich gegen den Brexit waren. Aber es haben eben viel zu wenige gewählt. Jetzt sehen wir bei dieser Wahl, dass es eine verstärkte Registrierung von jungen Wählern gab und auch eine verstärkte Wahlbeteiligung junger Wähler. Das ist auch sicherlich ein Erfolg der Mobilisierungskampagne der Demokraten, denn die Jugendlichen stimmen eher den Demokraten zu. Die haben einen relativ hohen Vorsprung da. Aber auch es gibt keine Einigung oder keine Einheit zwischen Jugendlichen in Amerika und Jugendlichen in Russland oder in Brasilien. Die haben alle ihre eigenen Themen,
Kulturen ja
Problemfelder
auch, ja.
und Kulturen. Insofern kann man auch nicht sagen, das ist der Anspruch der Jugend. Die Ansprüche, die Wünsche sind alle sehr, sehr unterschiedlich.
Gerd Clausen aus Bremen, guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Kuhn, guten Abend in die Runde. Halbzeit in den USA. Ich fand es ja durchaus spannend, weil Trump ja nur ein besonderer Präsident ist, der sich mal unbeliebt machen mag, der polarisiert. Und jetzt mal den Zwischenstand abzufragen, wie kommt er denn bei Wahlen an? Das Wahlergebnis fand ich genial, fand ich prima, weil es gibt nur Gewinner. Die Republikaner, Trump sagt, ist ein fantastischer Sieg. Sie sind zufrieden. In deutschen Medien steht, sie sind mit einem blauen Auge davongekommen. Haben sogar noch Senatorenposten dazugekriegt. Die Demokraten sind auch zufrieden, weil sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen haben. Ohne sie geht bei gewissen Gesetzen dann so leicht nichts mehr. Die deutschen Medien sind zufrieden, weil der...
Noch ein Thema haben.
Ja, weil die Macht des islamophoben, ausländerhassenden Rechtspopulisten jetzt mal so ein bisschen eingeschränkt wird. Die Feministinnen können jubeln, weil noch nie mehr Frauen in politischen Ämtern waren als heute. Die Grünen können jubeln, weil erstmalig, wenn ich das richtig gelesen habe, 2 Muslime in politischen Ämtern sind. Auch Amerika wird jetzt bunt und wird islamisiert. Die Wahlbeteiligung ist gestiegen, das ist ja auch ein gutes Zeichen. Die Leute, es bewegt sie anscheinend ja, sie sehen sich genötigt, mal wählen zu gehen, ihre Meinung zu sagen. Die Börse, ganz anderes Thema, die Börsen sind ja auch manchmal sehr empfindlich, wenn da irgendwas Unliebiges passiert. Nein, die deutsche Börse steigt, die amerikanische Börse ist deutlich im Plus. Als Fazit könnte man sagen, nach, ich sage mal, Halbzeit, Trump kriegt zwar mehr Gegenwind, sitzt aber fest im Sattel. Und der die erste Stimmungsrückkopplung in Deutschland nach Landtagswahlen sieht sehr viel desaströser aus. Die GroKo zerlegt sich und Merkels Countdown scheint zu laufen. Also Trump, ich denke, er kann weitermachen. Bisschen schwieriger, aber er ist ja ein Dealmaker und mit den Demokraten kann er sich, glaube ich, schon arrangieren.
Blicken Sie ein bisschen neidisch auf Amerika, weil Sie sagen, da gibt es zwar einen etwas eigenwilligen Präsidenten, aber der hat zumindest der strahlt das Gefühl aus, er habe alles im Griff. Selbst nach Wahlen sitzt er noch sicher, fast noch ein bisschen sicherer im Sattel.
Neidisch. Ich finde ihn bewundernswert, was für ein dickes Fell er da hat, wie er sich mit den Medien rücksichtslos anlegt. Die hatte er im Grunde gegen sich bei der Wahl. Er zieht sein Ding durch, liebt mich oder hasst mich. Die Deutschen sind ja immer, ihr müsst mich alle gern haben. Und da polarisiert er und die einen lieben ihn anscheinend und die anderen hassen ihn.
Ja, vielen Dank, Gerd Clausen aus Bremen. Nach dem, was Sie gerade so gesagt haben, gehen Sie heute beruhigt ins Bett.
Kann ich gut mitschlafen, ja.
Okay, noch nicht gute Nacht, aber auf alle Fälle vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, das hört sich ja eigentlich alles ganz positiv an. Martin Ganselmeier als ARD-Auslandskorrespondent in Washington. Haben Sie auch das Gefühl, dass man sagt, okay, es hat sich im Grunde ja doch gar nicht so viel verändert. Klar, die Demokraten können jetzt ein bisschen mehr mitreden und sie haben ein bisschen mehr Macht. Aber eigentlich wird sich in den nächsten 2 Jahren gar nicht so viel verändern. Amerika ist ein bisschen bunter geworden, wie Herr Clausen gesagt hat. Aber die großen Züge werden nicht dramatisch verändert werden. Und wir warten dann mal auf den Wahlkampf zur nächsten Präsidentschaft.
Ja, erstmal ist sicherlich gut für die Demokratie, dass Trump nicht einfach mehr durchregieren kann. Die Republikaner haben ihre Kontrollfunktion nicht sehr ernst genommen in den letzten 2 Jahren. Das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Und dann ist die spannende Frage, wird es dazu führen, dass Trump tatsächlich etwas stärker auf die Demokraten zugeht und umgekehrt auch die Demokraten etwas offener sind für eine Zusammenarbeit mit Trump? Also Trump hat heute bei seiner Pressekonferenz 2 Themenbereiche genannt. Infrastrukturprojekte, da müssten doch beide daran interessiert sein, oder auch Kostensenkungen im Gesundheitswesen, da könne man doch zu Kompromissen kommen. Das hörte sich ganz gut an. Er hat dann gleich im nächsten Satz allerdings gesagt, aber wehe, wenn die Demokraten jetzt irgendwelche Untersuchungsausschüsse einführen oder sie auf die Idee kommen, meine alten Steuererklärungen herauszufordern, das sieht er dann als Kriegserklärung und dann ist ganz schnell der neue Frieden zu Ende. Also die Donald Trump länger beobachtet haben, und ich gehöre ja auch dazu, ich bin da ein bisschen skeptisch und auch zynisch. Ich habe Donald Trump noch nicht in der Rolle des Brückenbauers gesehen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Und es gibt natürlich auch viele Beispiele von Präsidenten, die mit der anderen Partei, die dann die Mehrheit hatte im Kongress, Bill Clinton hat es hervorragend gemacht. Und das war zum Wohle Amerikas. Es ging Amerika dann sehr, sehr gut. Bei Obama hat es nicht so gut geklappt. Da gab es eine gegenseitige Blockade. Vor allem die republikanische Mehrheit im Kongress hat Obama ziemlich ausgebremst. Also das muss man sehen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt.
Aber
also,
die Demokraten haben ja heute auch schon relativ schnell angekündigt, dass sie nicht unbedingt an dieser Brücke interessiert sind, sondern im Gegenteil, sie haben gesagt, wir werden unserer Kontrollfunktion nachgehen. Wir sind endlich wieder an demokratischen Ecken angekommen, die wir jetzt ausleben können. Und die haben ja tatsächlich auch angekündigt, sie werden jetzt auch die Rolle von Donald Trump in verschiedenen Affären, die da möglicherweise mitschwingen, etwas genauer beleuchten. Also haben Sie das Gefühl, dass da diese Gräben tatsächlich zugeschüttet werden können? War das vielleicht einfach nur erstmal auf den Busch klopfen, um zu sagen, hallo, wir Demokraten sind jetzt wieder da?
Ja, Nancy Pelosi, die wahrscheinliche Sprecherin im Repräsentantenhaus, künftig die bisherige Minderheitsführerin, die hat das auf die Formel gebracht, Kontrolle wo nötig und Zusammenarbeit wo möglich. Also da war schon so ein bisschen auch eine ausgestreckte Hand, musste sie wahrscheinlich auch, sonst hätte es wahrscheinlich doch viel Kritik daran gegeben. Ich bin ehrlich gesagt auch eher skeptisch.
Peter, ich würde noch ganz kurz, also wo wir gerade noch bei den positiven Aspekten sind, als im Anschluss an die Intervention von dem Hörer, Herrn Clausen, wollte ich einfach noch einbringen, also ein Bereich, wo sozusagen überparteiliche Zusammenarbeit sich jetzt auch ergeben könnte, wenn wir in die Außenpolitik schauen, ist die Handelspolitik, wo ja ein amerikanischer Präsident, anders als bei anderen internationalen Verträgen, auf beide Kammern im Kongress angewiesen ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass, also wenn es einen Bereich im Außenpolitischen gibt, wo sich die Demokraten und Republikaner zusammenraufen würden, dann könnte es vielleicht sogar der Bereich der Handelspolitik sein. Da stehen ja einige wichtige Abkommen an, also die Ratifizierung dieses neu ausgehandelten NAFTA-Abkommens, möglicherweise auch demnächst Freihandelsabkommen oder Handelsabkommen mit Japan, Großbritannien, nach dem Austritt und auch der Europäischen Union. Also vielleicht wäre das auch ein Feld, wo wir sozusagen einen Lichtblick haben.
Eine klare Meinung ist uns per Mail gerade hier reingekommen. Hans Tenschert aus Ibbenbüren schreibt, ich bin es leid, dass sich die halbe Welt vor diesem aufgeblasenen Typen in die Hose macht. Präsidenten kommen und gehen, auch in Amerika. Das Land ist so groß und so bunt, das hält das spielend aus. Und wir in Deutschland übrigens auch. Spontane Meinung von, oder klare Meinung von Hans Tenschert aus Ibbenbüren, der uns gerade eben gemailt hat am Telefon. Jetzt Peter Knesewitsch aus Itzehoe. Guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich bin eigentlich anderer Meinung als der Mainstream, die dieses Trump-Bashing betreiben. Ich hoffe, dass er noch viele seiner Vorhaben durchbringen wird. Man muss sich mal vergegenwärtigen, dass Trump nicht die Mauer nach Mexiko gebaut hat, sondern es war wohl Clinton. Es gibt ein sehr großes Handelsdefizit mit China. Europa erhebt höhere Zölle auf Waren aus Amerika als umgekehrt. Die amerikanische Industrie, die ist schon seit langem im Niedergang. Es wurde gesagt, wie will Amerika bezahlen? Ja, wir schmeißen die Notenpresse an. Im Gegenzug kauft China sehr viel in Amerika auf mit den Dollars, die sie dann haben. Trump hat gesagt, Russland gegenüber, dass Russland eine hochgerüstete Atommacht ist, Amerika ist eine hochgerüstete Atommacht. Und er sieht keinen Grund dafür, mit Russland irgendwie Krieg oder Streit anzufangen. Und er bewegt sich ja auch in einem Minenfeld. Man versucht ihn ständig irgendwie zu Fall zu bringen mit persönlichen Dingen oder lächerlichen, anderen lächerlichen Sachen. Das Impeachment-Verfahren wurde ihm ständig schon beim Amtsantritt angedroht. Das sind alles Sachen, gegen die er sich zu wehren hat. Und er muss natürlich vorsichtig taktieren, damit. Insofern ist es auch verständlich, dass er dann öfter mal die Pferde wechselt und den einen oder anderen auswechselt, der illoyal ihm gegenüber ist.
Aber Sie haben gerade gesagt, er muss auch taktieren. Halten Sie Donald Trump für einen Taktierer?
Ja, er ist kein dummer Mensch, auch wenn der Name Trump eigentlich dumm bedeutet oder grob schlecht ist. Er ist ja deutschstämmig, aber er ist Geschäftsmann durch und durch. Und eigentlich ist es besser, Handel zu treiben, als Kriege zu
finanzieren, die
mit der Friedensnobelpreisträger Obama gemacht hat, über 3000 eigenhändig unterschriebene Drohnenangriffe oder der Irakkrieg mit über 100.000 Toten von der Bush-Regierung angefangen. Okay. Oder Hillary's War, das war Libyen.
Also Herr Knesic, ich gehe mal davon aus, wenn Itzehoe jetzt in den Vereinigten Staaten liegen würde, dann hätten Sie heute Donald Trump gewählt.
Das ist nicht die Frage, ihn zu wählen oder gewählt zu haben, sondern die anderen nicht zu wählen. Oder okay. Nicht dieses okay. Halten von Clinton, Hillary Clinton, ich habe das nie verstanden.
Okay, vielen Dank.
Herr Kuhn? Ja. Da will ich einfach aus meiner Situation als Beobachter, wo ich jetzt seit 3 Jahren wirklich täglich Donald Trump erlebe, doch einmal kräftig widersprechen. Ich glaube, niemand, auch im Ausland, könnte dem amerikanischen Präsidenten vorwerfen, dass er die Interessen Amerikas an oberste Stelle setzt. Das erwartet man von einem Präsidenten, genauso wie man sicherlich von einer Bundeskanzlerin erwartet, dass sie die Interessen Deutschlands auch ganz oben sieht. Aber bei Donald Trump gab es doch mehrfach Grenzüberschreitungen. Ich nenne mir jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Die Trennung von Müttern und Kindern an der Grenze, das war mutwillige Politik. Das war eine humanitäre Katastrophe, die bewusst beigeführt wurde, die Medien als Feind des Volkes zu beschimpfen und auch Gewalttaten auszusetzen. Ich habe mehrfach auch die Stimmung bei seinen Wahlkampfveranstaltungen gesehen. Das ist für Journalisten kein Vergnügen. Und die sehr, sehr zögerliche Distanzierung von Donald Trump nach den fürchterlichen Ausschreitungen in Charlottesville, wo er es nicht geschafft hat, sich klar zu distanzieren von Neonazis, das sind für mich Grenzüberschreitungen gewesen und das muss man auch deutlich kritisieren.
Ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch einen Punkt auch hinzufügen, was Herr Ganselmeier eben so richtig gesagt hat. Trump hat ja auch den Anlass gegeben für die Russland-Ermittlungen und auch den Anlass gegeben, dass man Fragen an sein Finanzgebaren stellt. Er ist der erste Präsident gewesen, der seine Finanzen oder seine Steuererklärung nicht offengelegt hat. Und da fragt man, was hat er denn eigentlich zu verbergen? Und dass er da taktiert, ist klar, jeder Präsident taktiert, aber er hat hier sozusagen erstmal einen Zustand geschaffen, der viele Fragen sozusagen stellt. Und wie ich vorhin schon auch sagte, an den Zuhörer jetzt gerichtet, natürlich ist vieles, was Trump sagt, nicht nur falsch. Ich sprach von der Globalisierung, dem Ungleichgewicht und dass er da durchaus Probleme anspricht. Nur hat er leider eine sehr unkoordinierte, irrlichternde Politik. Und da fragt man sich manchmal, was kurzfristig vielleicht nützt, kann langfristig schaden. Und ihm fehlt manchmal ein bisschen auch der Sinn für das Langfristige.
Eine E-Mail noch gekommen von Dorothee Meyer aus Pinneberg, die auch ein Stück weit die Rolle von Donald Trump unterstützt. Sie schreibt nämlich, ich verstehe nicht, dass ihre Experten im Hinblick auf die Frage, warum Amerikas Gesellschaft derart zerrissen ist, das Stichwort Globalisierung noch nicht in die Diskussion eingebracht haben. Ich glaube, wir haben es mittlerweile getan. Infolge der globalen Arbeitsteilung sind ganze Industrien seit Ende der 80er Jahre aus den USA verlegt worden und viele Millionen Jobs wanderten damit in die Billiglohnländer Ostasiens. Das erzeugte natürlich weit herum massenhaft Armut und Aggressionen. Auch in der Landwirtschaft fielen die Jobs weg durch die internationale Billigkonkurrenz und das Sterben der Familienbetriebe. Aber nur wenige Kommentatoren sprechen Klartext und nennen die Konzernchefs, die ja eigentlich für diese ganze Geschichte verantwortlich sind. Ich denke, wir haben es vor allen Dingen auch durch Martin Klings ja vorhin schon mal erwähnt. Aber geht in die Richtung, nicht Martin Klings, die Sie vorhin auch angedeutet haben, dass eben viele Menschen gerade auf dem Land das Gefühl haben, wir werden gar nicht mehr wahrgenommen.
Natürlich, das ist ein vorherrschendes Gefühl. Und sie haben große Probleme in der Landwirtschaft. Ich habe in meinem Buch eine Bäuerin geschildert, die sagt, also sie können von ihrem Hof konnten sie auch nicht mehr alleine leben. Und das merken sie immer mehr, dass Landwirte auch Nebenerwerbsbauern werden und andere Berufe sich suchen müssen. Das ist auch eine Konsequenz, nicht die alleinige, aber eine Konsequenz der Globalisierung. Aber man muss auch wiederum sehen, dass schon unter Obama eine Rücksiedlung von Fertigungsbetrieben und Industriezweigen stattgefunden hat. Und das, was Trump den Leuten verspricht, ist teilweise auch ein Irrtum oder er lässt sie in einem bewussten Irrglauben. Wenn er zum Beispiel sagt, ich bin dafür, dass die Kohle wieder stärker wird. Also die ganze Industrie in Amerika setzt nicht mehr auf Kohle. Ihm gelingt es mal, so eine Mine mal wieder zu beleben und zu eröffnen und dann heißt es, oh, der hat ja sein Versprechen gehalten. Aber dass sozusagen gar nicht mehr Kohle gefördert wird, eigentlich von Monat zu Monat weniger Kohle, das fällt dabei unter den Tisch und dass das ein sterbender Zweig ist, den man gar nicht mehr aufrechterhalten kann. Ebenso mit den Stahlwerken, da kann er zu einem kurzfristigen Aufschwung führen, wenn man wieder ein Stahlwerk eröffnet und sagt, es wird wieder mehr in Amerika produziert, aber die Kapazitäten werden gar nicht gedeckt, können auch nicht gedeckt werden und viele Unternehmen leiden schon unter den Zöllen, die auf Stahlimporte erhoben werden, weil das bei ihnen natürlich auch zu höheren Kosten führt, die wiederum an die Verbraucher weitergegeben werden.
Ich kann das, Herr Kuhn, vielleicht ergänzen. Ich bin vor der Wahl in Pennsylvania im Rostgürtel, im sogenannten Rostgürtel unterwegs gewesen, in einem Ort, der die größte Kokerei Amerikas unterhält und auch ein großes Stahlwerk. Dort waren in den 70er und 80er Jahren, lebten dort 23.000 Menschen, klärten Pennsylvania in der Nähe von Pittsburgh. Durch die Krise, durch den Abbau von Stahl und Kohle sind die runtergegangen in der Bevölkerung auf 6.000. Viele haben ihre Jobs verloren. Insofern ist der Hinweis der Hörerin auf die Globalisierung als ein großes Problem absolut richtig. Mhm. Diese Menschen, die zu 70% immer die Demokraten gewählt haben, fühlten sich wirklich alleine gelassen. Wenn man keine Chance mehr sieht, in seinem Ort weiter leben zu können, wenn man keine Chance sieht, seinen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, dann ist man verzweifelt. Und der Bürgermeister hat mir erzählt, wie 2016 bei der Wahl er wirklich gesehen hat, diese Katastrophe. Hillary Clinton hat sich kein einziges Mal in diesem Teil Pennsylvanias blicken lassen. Donald Trump war dort 2-3 Mal. Und insofern war klar, dass diese Menschen, die ihr Leben lang demokratisch gewählt haben, die Gewerkschafter sind, die haben fast aus Verzweiflung Donald Trump gewählt.
Mir hat mal eine Bäuerin einen, finde ich, sehr, sehr eingängigen Satz gesagt. Sie hat ihr ganzes Leben lang auch die Demokraten gewählt, hat sogar auch noch Obama gewählt und dann diesmal Trump. Und sie sagt, weil Hillary Clinton sich auch dort hat nie blicken lassen, sagt, nicht wir haben die Demokraten verlassen, sondern die Demokraten haben uns verlassen.
Marco Overhaus, nochmal der Blick aus Europa, aus Deutschland auf das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, auf diese wirtschaftlichen Themen, die ja von Amerika jetzt gespielt werden und die wirklich dieses America First ja nochmal deutlich machen. Sind wir da als Europäer auch immer wirklich ehrlich gewesen im Umgang mit den Amerikanern?
Nein, also es wurde jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen. Also wir haben in vielerlei Hinsicht profitiert. Wir haben uns auch auf den Leistungen der USA ein Stück weit ausgeruht. Wir haben auch, glaube ich, das ist das Hauptproblem, als Europäer in vielen wichtigen Fragen zu wenig Antworten gegeben. Also haben selbst, es wurde ja schon angesprochen, dass in der Außenpolitik Europa immer sehr große Schwierigkeiten hat, einheitlich zu handeln. Also wir haben oft dann auch keine konkreten Antworten gegeben, wie wir Globalisierung gestalten können, beispielsweise auch in vielen sicherheitspolitischen Themenfeldern. Also alle reden immer über das Nuklearabkommen mit Iran. Aber wie sollen wir eigentlich mit so einem wichtigen Akteur tatsächlich umgehen in der Region? Da hat Trump eine Antwort gegeben, die uns nicht gefällt, die sehr stark auch hier in Europa polarisiert hat, jedenfalls in der außenpolitischen Elite. Und wir haben aber auch gleichzeitig keine Antworten gegeben auf die Fragen, die die USA durchaus legitimerweise stellen. Und das Gleiche könnte man durchdeklinieren in anderen Feldern, Handelsbilanzüberschüsse, Verteidigungspolitik, und so weiter. Also ja, wir sind sicherlich den Amerikanern Antworten auch schuldig, aber dass wir jetzt gezwungen sind, das zu tun, eben unter diesem Präsidenten mit der Pistole auf der Brust, das fördert natürlich nicht die Zusammenarbeit und macht es auch nicht leichter, Antworten zu geben.
Wären wir denn aus dieser Bequemlichkeit ohne diese dramatischen Auftritte von Trump jemals rausgekommen, wenn man sich die historische Entwicklung anschaut der transatlantischen Beziehungen? Wir sind ja in Deutschland, muss man ja sagen, nach dem Krieg durch große Unterstützung aus den Vereinigten Staaten erstmal wieder aufgepäppelt worden, klar, als Bollwerk gegen Russland und gegen den Warschauer Pakt. Aber haben wir uns in dieser Rolle nicht eigentlich dann letztlich auch ganz wohl gefühlt und haben gesagt, der große Bruder macht schon und wir sind immer bereit mitzugehen, bis zu einem gewissen Punkt. Schröder hat es dann mal nicht gemacht, aber wir sind eigentlich diejenigen, die diese Rolle des kleinen Mitläufers eigentlich ganz gerne, vor allem weltpolitisch, spielen, weil da müssen wir keine Verantwortung übernehmen.
Ja, also das ist sicherlich eine richtige Charakterisierung der Umstände. Aber was wir halt auch nie vergessen dürfen, ist, dass es ungemein schwer, also fast unmöglich ist, weil wir eben mit Europa eben keinen einheitlichen Staat haben und keine Außenpolitik in dem Sinne machen können, weil es immer 28 oder 27 Staaten sind, die sich irgendwie einigen müssen bei ganz vielen Fragen. Und das gelingt eben nicht in dem gleichen Maße. Und einzelne Staaten, ob nun Frankreich, Großbritannien oder Deutschland, haben nicht das Gewicht, das machtpolitische Gewicht, das finanzielle, das wirtschaftliche Gewicht alleine für sich genommen, um eine große gestaltende Rolle in vielen Fragen der internationalen Politik wahrzunehmen. Und das Interessante oder vielleicht auch das Frustrierende ist, dass trotz Trump es immer noch sehr zaghaft nur gelingt, dass wir das ändern. In einigen Bereichen ändert sich das ein bisschen. In der Sicherheits- und Verteidigungspolitik finden wir Europäer ein bisschen mehr zusammen, auch wegen Trump. Aber in vielen anderen ganz wichtigen Bereichen ist das immer noch nicht der Fall. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass sozusagen von den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr Druck erzeugt wird, auch mit Blick auf, was jetzt in den USA passiert, dass es da mehr Einheit geben muss. Aber ich habe ja auch schon gesagt, es ist nicht nur eine Frage Umgang mit Trump, sondern insgesamt Umgang mit den USA, auch mittel- und langfristig.
Halbzeit in den USA, was bedeuten die Wahlergebnisse für Amerika, für die Welt, für uns in Europa, für uns in Deutschland? Wollen wir natürlich nach wie vor weiter mit Ihnen diskutieren in der Redezeit im Themenabend hier bei NDR Info. 08000 441777, das ist die Nummer, die Sie wie immer kostenlos anrufen können, kostenfrei anrufen können. Dennis Lichtenberg aus Hamburg hat das getan, wir haben ihn zurückgerufen. Tut mir leid, Herr Lichtenberg, dass Sie so lange gewartet haben, jetzt sind Sie dran.
Ja, kein Problem. Schönen Abend in die Runde. Ich würde gerne über den Zustand der Demokratischen Partei mit Ihnen reden. Das treibt mich aus folgendem Grund um, weil ich sehe eigentlich Herrn Trump heute Abend, nicht heute Abend, aber ich sehe ihn als Sieger dieser Wahl, weil wenn man sich anguckt, wie Midterm Elections normalerweise ausgehen, schneiden doch die amtierenden Präsidenten immer sehr, sehr schlecht ab. Und er ist dafür relativ gut weggekommen, hätte er sogar im Senat hinzugewonnen. Und meine Frage ist, was können die Demokraten dagegen machen? Bisher machen sie ja noch einen sehr zerschrittenen Eindruck. Sie haben bisher keine gemeinsame Linie gegen ihn gefunden. Und es fehlt vor allem, finde ich, an jungen Kandidaten, die da irgendwie vielleicht in 2 Jahren gegen ihn antreten könnten. Es war jetzt ja irgendwie dieser aussichtsreiche Kandidat in Texas, Beto O'Rourke. Der hat es leider nicht geschafft gegen Ted Cruz. Und meine Frage ist, wer könnte da kommen, der es bei der nächsten Wahl gegen ihn aufnehmen könnte?
Ja, vielen Dank für diese Anmerkung. Interessante These oder interessante Frage, die Sie da jetzt gerade aufgeworfen haben. In der Tat, was ergibt sich für die Demokraten jetzt aus diesem Wahlergebnis im Hinblick auf die anstehende Präsidentschaftswahl 2020? Martin Ganselmeier, gibt es da jetzt schon, können die sozusagen ein bisschen klarer definieren, mit welcher Persönlichkeit sie antreten müssten, um Donald Trump tatsächlich dann aus dem Amt zu wählen oder wählen zu lassen?
Nein, das können sie noch nicht. Aber die Frage von Herrn Lichtenberg ist wirklich spannend. Und in der Tat, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, glaube ich, das wird so einen gewissen Richtungskampf geben. Diese Halbzeitwahl hat keine klare Tendenz gezeigt. Also man hätte ja meinen können, ja, die linksliberalen Kandidaten, die besonders nach links drängen, die sind erfolgreicher vielleicht gewesen. Und die eher in die Mitte gucken, die haben sich vielleicht dann nicht so gut Nein, so ist es nicht. Es ist ein sehr differenziertes Bild. Und einige der Hoffnungsträger, wie Beto O'Rourke, beispielsweise, der hat es halt nicht geschafft. Andere haben es geschafft, die sind jetzt reingekommen in den Kongress, aber ich bezweifle, ob die wirklich auch zum Beispiel in der Mitte des Landes ankämen. Alexandria Ocasio-Cortez beispielsweise, die selber von sich sagt, sie sei Sozialistin, sicherlich eine sehr interessante Politikerin, aber die kommt aus New York, die kommt aus der Bronx und die ist nicht typisch für die Mitte Amerikas beispielsweise, hätte da sicherlich wenige Chancen. Das wird eine ganz spannende Frage in den nächsten Monaten. Im Moment sind etwa 2 Dutzend Namen im Gespräch von möglichen Präsidentschaftsbewerbern immer wieder genannt, werden auch einige altbekannte Namen, Joe Biden beispielsweise, der frühere Vizepräsident von Barack Obama, wird vor allem in der Mitte des Landes, in dem gerade dort, wo ich vor einigen Wochen war, im Industriegürtel Amerikas, hat er sehr viele Anhänger. Die Gewerkschaften finden ihn sehr gut und die würden es sehr begrüßen, wenn Joe Biden nochmal antritt. Aber Joe Biden ist 78 Jahre alt und auch Bernie Sanders, den andere für ein Idol halten, ist Ende 70. Das heißt, da kommt möglicherweise auch ein Generationenkonflikt noch in der Demokratischen Partei. Und das ist vielleicht eines der guten Sachen dieser Wahl, dass jetzt ganz neue und jüngere Politiker und sehr viele Frauen auch in den Kongress kommen. Und wer weiß, als Obama, oder ich sag's mal anders, bevor Obama dann offiziell der Präsidentschaftskandidat wurde, noch 2 Jahre davor, hätte niemand wahrscheinlich geahnt, dass das mal der Präsidentschaftskandidat werden würde.
Amerikanische Parteien funktionieren auch nach einem ganz anderen Muster als deutsche Parteien. Da arbeitet man sich nicht langsam von der Pike auf quasi nach oben durch, sondern da kommen plötzlich auch Überraschungskandidaten von der Seite, die plötzlich als präsidentiabel gelten.
Aber eine große Rolle spielt ja im amerikanischen Wahlkampf auch immer das Geld. Und das muss ja von irgendwelchen Sponsoren, von Unterstützern kommen. Haben da junge Kandidaten überhaupt eine Chance, solche Töpfe aufzumachen?
Naja, Barack Obama zum Beispiel war so ein junger Kandidat und er hat einen gigantischen Geldgeberfluss gehabt. Und der hat ja auch als erster Kandidat sozusagen die kleinen Einzelspenden gehabt, die nachher die Großspenden sogar überwogen haben. Also Obama hatte einen finanziellen Vorsprung vor McCain und auch beim zweiten Mal vor Mitt Romney. Also insofern,
das ist egal.
Wenn ein Kandidat da ist, dem man etwas zutraut und der Chancen hat, den Trump sozusagen aus dem Amt zu jagen, dann kommen die Geldgeber wie von selbst. Aber ich bitte da auch, wir ganz mal noch ein bisschen um Geduld. Das wird sich erstmal in der nächsten Zeit zeigen, wer da hochkommt. Und ich würde auch so ein bisschen mal den Blick auf so ein paar Gouverneure lenken, die jetzt gewonnen haben und von dem man noch gar nicht so viel weiß, aber da kann durchaus das ein oder andere Talent hochkommen.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, von den Gouverneuren, die gewonnen haben, das waren ja hauptsächlich die Republikaner, ne?
Nein.
Es gab auch ein paar Senatoren.
Es gab einige demokratische Gouverneure, die gewonnen haben. Mhm. Und zwar auch in erstaunlichen Staaten, wie zum Beispiel eigentlich im Mittleren Westen, in Kansas.
Also es gibt schon durchaus ein paar Namen, von denen Sie ja gerade, also Martin Ganselmeier auch gerade schon gesprochen hat, die sich jetzt in den nächsten Jahren möglicherweise, viele sind es ja nicht mehr, dann doch nach oben zeigen müssen und nach oben positionieren müssen, möglicherweise tatsächlich eben auch mit einer gewissen finanziellen Unterstützung im Hintergrund. Ohne die geht's ja nicht.
Absolut. Und ich hielte es für erfolgversprechender, wenn dieser Demokrat aus der Mitte des Landes käme. Mhm. Ich sage das deswegen, weil ich oft in der Mitte des Landes unterwegs war und ich dort gehört habe, bitte um Gottes Willen niemanden von der Ostküste oder von der Westküste, die ticken wirklich anders und die bezeichnen uns einfach als das Flyover-Country, also das Überfliegland. Und in der Mitte des Landes, also wenn dort ein Demokrat erfolgreich als Gouverneur gezeigt hat, dass er regieren kann, Charisma hat, das wäre ein sehr erfolgversprechender Kandidat.
Ich wollte auch nochmal ganz kurz, also ich denke, ein wichtiger Punkt, der anstehen wird, ist, ob die Demokraten es schaffen, eine Politik zu machen, die sozusagen jetzt nicht spiegelbildlich das macht, was Trump auf der rechten Seite macht. Also das heißt, relativ polarisierte, auf Opposition ausgerichtete Politik. Das ist ja die Grundentscheidung, die die Demokraten jetzt treffen müssen. Und ich wollte noch auf sozusagen einen Aspekt hinweisen, der mir wichtig ist, wenn wir nochmal auf den Senat schauen. Da sind ja einige Demokraten quasi abgewählt worden. Und das waren überwiegend moderate Demokraten der Mitte, die jetzt raus sind. Das heißt, da haben wir auch eine Situation, wo wir sozusagen mehr Polarisierung haben. Also das ist das große Risiko, die Demokraten jetzt sozusagen die Ergebnisse der Midterm-Elections als Anlass nehmen, ihrerseits weit nach links zu gehen und Fundamentalopposition machen. Und das wäre sicherlich dann für die politische Kultur der USA auch sehr, sehr schlecht.
Marco Overhaus, können wir als Europäer, können wir als Deutsche auf diesen bevorstehenden Wahlkampf, was die Präsidentschaft angeht? Gut, erst in 2 Jahren. Aber können wir da eigentlich Einfluss nehmen? Ich erinnere mich noch an Barack Obama, dem haben wir ja in Berlin ein großes Forum geboten. Da durfte er vor der Siegessäule auftreten, vor Tausenden von Menschen, was ja sicherlich in den Vereinigten Staaten auch einen gewissen Eindruck hinterlassen hat. Können wir irgendwas machen, sozusagen, um Kandidaten da zu unterstützen? Es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Demokrat sein, könnte ja, also gut, bei den Republikanern wird es Trump sein, aber gibt es da eine Möglichkeit, als Europäer Einfluss zu nehmen, oder müssen wir das einfach hinnehmen, so wie es da läuft?
Also darauf würde ich recht kurz antworten, nein. Also die Möglichkeiten gibt es nicht und ich weiß auch nicht, ob es schlau wäre, das zu tun. Also der Auftritt für Obama hier in Berlin, den Sie angesprochen haben, ist ja auch nicht nur auf positive Resonanz in den USA gestoßen. Also da würde ich auch für Zurückhaltung plädieren und ich denke, auch ganz real gesehen, da gibt es nicht sehr viele Einflussmöglichkeiten.
Christian Plaas aus Kiel, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Herr Kuhn, guten Abend in die Runde. Der Vorredner Gerd Clausen aus Bremen hat im Wesentlichen schon viele, viele Sachen gesagt, die mir auch eingefallen wären. Aber ich wollte nochmal mein Hauptanliegen schildern. Das ist eigentlich, dass die Wirtschaft einer der besten Frühindikatoren und auch Spätindikatoren ist für eine politische Weltlage oder nationale Lage. Denn wenn die Weltwirtschaft hektisch reagiert, dann ist irgendwo was im Busch, was auf was man reagieren muss. Und in diesem Fall ist eben, wie Clausen auch schon sagte, gar nicht viel passiert. Alle haben gewonnen. Die Weltwirtschaft hat nicht im Grunde genommen panisch reagiert, hat es im Grunde genommen vorausgesehen. Das ist auch, glaube ich, dem Fakt geschuldet, dass die Wirtschaft ganz anders arbeiten kann als eben die Politik mit ihren Parteigeschichte, Parteidoktrin, mit ihren ganzen Aussagen, ihren Wählerklientels und so weiter. Ich glaube, dass man sehr gut der Wirtschaft, also dem Abbild eigentlich des Staates, vertrauen kann. Wenn man sich ein bisschen interessiert für Amerika oder Europa, dann sieht man sehr schnell, wo da tatsächlich die großen Differenzen sind. Es gibt im Grunde keine großen Differenzen. Mhm. Alle wollen Geld machen, alle wollen arbeiten, alle wollen das Geld ausgeben, Frieden, Freiheit und so weiter haben. Also Amerika ist uns näher, glaube ich, als wir das manchmal in den, in Anführungsstrichen, Medien gesagt bekommen. Amerika ist eigentlich Europas Ableger, historisch.
Also Sie haben schon das Gefühl, dass der politische Einfluss, auch der des amerikanischen Präsidenten, auf wirtschaftliche Entwicklung nicht zu vernachlässigen ist, aber nicht so groß ist, wie wir das zurzeit hin und wieder darstellen.
Ich denke, Amerika und die westliche zivilisierte Welt ist uns im Großen und Ganzen sehr, sehr viel näher. Und ja, die Wirtschaft ist ein Abbild der Bevölkerung, des Landes, des Staates. Deshalb halte ich mich in erster Linie an wirtschaftliche Regeln und wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten und nicht an kurzfristige Politik, die maximal 4 Jahre nach vorn schaut.
Ja, also dass nur 4 Jahre sind, gesagt, das werden wir mal sehen. Vielen Dank, Christian Plaas, auf alle Fälle erstmal nach Kiel. Wer war jetzt gerade dran?
Martin Klingst, hallo.
Ich kann Ihre Stimme mal gar nicht so aus. Wir haben heute irgendwie M und M's, ne? Martin, genau. Martin, Marco.
Ja. Und da sitzen wir noch zusammen im selben Studio.
Im gleichen, doppelte Martin in Washington. Okay.
Ja, bitte.
Ja, also was die Wirtschaft anbelangt, ich meine, erstmal gibt es gar keinen Grund zur Panik, denn die Wirtschaftsdaten in Amerika sind ja alle gut. Warum sollten die Börsen da panisch reagieren? Das Wahlergebnis gibt dazu auch keinen Anlass. Aber was interessant ist, eigentlich müsste Trump sehr viel besser dastehen, als er nach dieser Wahl sozusagen wirklich dasteht. Denn das Wirtschaftswachstum beträgt zwischen 3% und 4%. Die Arbeitslosigkeit ist so gering wie seit Jahrzehnten nicht. Und das sind eigentlich alles Indikatoren dafür, dass Trump eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit beide, also auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus, hätte halten müssen. Dass das nicht geschehen ist, hängt damit zusammen, dass man mit der Art und Weise, wie er regiert, eben, dass viele Amerikaner damit unzufrieden sind, dass er eben spaltet, anstatt zu versöhnen, und dass er einige Dinge macht, die eben der Mehrheit oder vielen Amerikanern nicht passen. Und das ist eben, wenn man die Geschichte mal anguckt, dann war es eigentlich immer so, wenn die Wirtschaft so gut war wie jetzt, dann haben auch Präsidenten in den Halbzeitwahlen bestanden. Und es gab, glaube ich, nur 3 Mal, wo das anders ausgeschlagen ist in den letzten Jahrzehnten. Aber hier sieht man, dass das nicht alleine einem Präsidenten hilft, wenn er eben so spalterisch ist wie Donald Trump.
Mhm. Martin Ganzemeier, könnte das denn sein, dass Donald Trump über dieses Ergebnis tatsächlich ein Stück weit nachdenkt, lernt und die nächsten 2 Jahre in enger Kooperation mit den Demokraten dafür nutzt, dieses spalterische Auftreten ein bisschen nach hinten zu stellen und dann erst recht wählbar zu sein für die Amerikanerinnen und Amerikaner?
Hoffen und wünschen würde man sich das gerne. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube, ob er dazu in der Lage ist. Es gibt da ja auch Analysen von Psychologen, an denen will ich mich nicht beteiligen, dass er im Prinzip seinen Charakter in den letzten Jahrzehnten nicht mehr groß geändert hat, sondern er ist so, wie er ist. Und so war er auch schon vor 10 Jahren und vor 15 Jahren. Trotzdem erfolgversprechender auch für seine Wiederwahl wäre es, wenn er eine vernünftige Zusammenarbeit mit den Demokraten hinbekommt und noch einige erfolgreiche Projekte auf die Strecke bringt, beispielsweise Infrastrukturprojekte. Das würde ihm sicherlich helfen, auch als jemand dazustehen, der eben gelernt hat, hinzugelernt hat.
Noch ein Stichwort zum Thema Wirtschaft. Also Herr Plaas hat ja auch über Weltwirtschaft gerade gesprochen in seiner Intervention. Da würde ich doch gerne auch nochmal den Stichpunkt oder den Begriff China einbringen. Denn da liegt ein erhebliches Risiko der Trump-Präsidentschaft. Das ist einer der außenpolitischen Leitmarken dieses Präsidenten, ist die Konfrontation mit China, auch die wirtschaftliche, die geopolitische Konfrontation. Außenpolitisch haben wir ja schon gesagt, haben die Midterm-Elections nicht allzu viel direkte Wirkung, aber bei dem Thema Strafzöllen oder gerade bei dem Thema Strafzölle kann Trump ja auch durchregieren. Wir sind da auf einem Konfrontationskurs im Verhältnis zwischen den USA und China, wo letztendlich sich auch Deutschland und Europa eventuell werden positionieren müssen. Und das hat auch erhebliche potenzielle negative Auswirkungen für die Weltwirtschaft. Also das ist nochmal ein Risiko dieser Präsidentschaft, das ich doch nochmal gerne in den Vordergrund stellen möchte.
Aber ist dieses Auftreten von Trump gegenüber China nicht auch ein Stück weit nachvollziehbar, wenn man das Gefühl hat, Sie haben es gerade angesprochen, dass auch Europa sich, was China angeht, ja noch nicht so zu seiner klaren Rolle durchringen konnte. Da wird viel kooperiert, aber letztlich ja natürlich auch häufig zu Lasten der europäischen Wirtschaft. Die Chinesen sind ja, soweit ich das beurteilen kann, als Nicht-Fachmann, in vielen, vielen Bereichen uns weit überlegen und wir versuchen trotzdem dann noch irgendwie Boden zu halten. Ist da nicht eine klare Kante, wie es Donald Trump macht, vielleicht der richtigere Weg?
Na, das ist schon nicht falsch. Also sozusagen klare Kante zu zeigen und in den Bereichen, wo China unsere auch europäischen Interessen verletzt, sozusagen da auch in Opposition zu gehen bei ganz vielen Themen, Intellectual Property Rights beispielsweise, Standards in der Wirtschaft und so weiter. Aber der Weg ist halt der falsche. Also Trump hat ja damals gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft das transpazifische Freihandelsabkommen beerdigt. Das wäre ja ein sozusagen sanfter Weg gewesen, um mit China umzugehen. Das hat er beerdigt. Stattdessen setzte er sozusagen auf Konfrontation und auch bilaterale Konfrontation. Also das ist sicherlich nicht der Weg, den Europäer und auch Deutsche gerne gehen möchten.
Unser Thema heute am Themenabend bei NDR Info innerhalb der Redezeit und des Forums. Halbzeit in den USA, was bedeuten die Wahlergebnisse für Amerika, für uns in der Welt? Wir haben jetzt viel diskutiert. Vielen Dank auch für Ihre vielen Anrufe und auch für die Mails und für die vielen Anmerkungen, die wir bekommen haben. Nun steht ja sozusagen als nächstes Highlight in den Vereinigten Staaten in 2 Jahren dann tatsächlich schon wieder die Präsidentschaftswahl an. Wir haben jetzt auch schon darüber geredet, wie sich das möglicherweise bis dahin entwickeln kann. Martin Ganzemeier, wir sind jetzt auch kurz vor Ende des Themenabends. Was glauben Sie denn, wie wird sich das so ganz pauschal in den nächsten 2 Jahren entwickeln? Amerika wird sich sicherheitspolitisch weitgehend rausklinken, aus anderen Sachen auch, und sich um sich selber kümmern? Oder gibt es da jetzt vielleicht doch nochmal auch die Bereitschaft zu einem größeren gemeinsamen Wirken?
Naja, ein paar Probleme müssen international angepackt werden, gelöst werden. Also der Konflikt mit China sicherlich, auch das Thema Strafzölle, absolut. Auf der anderen Seite bin ich skeptisch, ob es tatsächlich zu einer vernünftigen Zusammenarbeit zwischen Demokraten und Trump kommt. Ich glaube eher, dass es dann Stillstand, Blockade, gegenseitige Schuldzuweisungen geben wird und das geht dann nahtlos über in den Präsidentschaftswahlkampf 2020. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Donald Trump durchaus wiedergewählt wird. Also das kann man absolut nicht ausschließen, wenn die Wirtschaft weiter gut bleibt. Auf der anderen Seite gibt es erste Anzeichen, dass dieser Wirtschaftsboom auch irgendwann endet. Das ist ja ein Sugar High, also ein künstliches Hoch, was Donald Trump auch durch die Steuersenkungen verursacht hat, die nicht gegenfinanziert sind. Also die Verschuldung hier, die steigt doch deutlich an in Amerika.
Also da ist noch eine Blase, die irgendwann platzen dürfte.
Das kann sehr gut sein.
Mhm. Martin Klingst, was sagen Sie? Der Bitte um eine Kurzantwort, viel Zeit haben wir leider nicht mehr.
Also seine Wiederwahl ist immer möglich. Da würde ich auch nicht drauf wetten, dass das nicht passiert. Aber die Demokraten haben bei dieser Wahl gezeigt im Abgeordnetenhaus, dass sie durchaus in der Lage sind, mit geeigneten Kandidaten auch wieder Mehrheiten zu erzeugen. Also die alte Obama-Koalition, die ja aus jungen Minderheiten und Frauen besteht, wieder zu reanimieren.
Zu aktivieren. Ja, und Marco Overhaus als derjenige, der sozusagen aus deutscher Sicht das Ganze betrachtet, was glauben Sie?
Ja, die transatlantischen Beziehungen bleiben kompliziert. Ja. In den nächsten 2 Jahren werden wir eine ganze Reihe von Konflikten mit den USA sozusagen austragen. Ich hoffe, das wird halbwegs zivilisiert passieren, aber ich bin nicht allzu optimistisch, dass es viel besser werden wird als in den letzten anderthalb Jahren.
Das waren die Prognosen unserer heutigen Experten, unserer Gäste in unserem Themenabend. Halbzeit in den USA, was bedeuten die Ergebnisse für Amerika, die Wahlergebnisse für Amerika, aber auch für Deutschland, für Europa, für die Welt. Diskutiert haben Marco Overhaus, stellvertretender Forschungsgruppenleiter der Forschungsgruppe Amerika von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Martin Klings, der ist politischer Korrespondent der Chefredaktion von Die Zeit. Und er ist Autor des Buches Trumps Amerika, Reise in ein weißes Land, 2018 herausgekommen. Und Martin Ganselmeier, unser ARD-Auslandskorrespondent in Washington. Die Redaktion der Sendung hatte Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.